Wir sind in der sechsten Predigt in unserer Predigtreihe, das Gebet aller Gebete. Und wir sind an der Zeile angekommen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und die Punkte, die ich gerne heute mit euch bearbeiten möchte, sind folgende. Erstens, wir brauchen doppelte Erkenntnis. Zweitens, wir verletzen unsere Pflichten. Drittens, unsere Schuld wurde beseitigt. Viertens, tägliche Vergebung. Fünftens, Vergebung erfahren und gewähren. Es hängt davon ab, wie gut und schnell ihr zuhören könnt, ob wir heute alles schaffen oder ob wir eine Fortsetzung brauchen. Das werden wir dann sehen, wohin die Reise geht. Vergib uns unsere Schuld. Da haben wir es. Da ist es plötzlich das Thema unserer Schuld, unserer Verfehlungen, unserer Sünden. Ich weiß nicht, ob einige wussten, dass heute das Thema kommt, denn die Reihen sind ein bisschen gelichteter als sonst. Vielleicht hat sich der ein oder andere gesagt, das ist ein guter Moment, um nicht in den Gottesdienst heute zu kommen. Aber es ist so, Jesus legt Wert. Das ist das Erste, was wir erkennen an unserem Text, an dieser Zeile, vergib uns unsere Schuld, die Jesus uns ja vorlegt. Jesus legt Wert, dass unsere Gebete, unsere Schuld und unsere Verfehlungen thematisieren. Jesus ist es wichtig, dass wir, wenn wir beten, über unsere Missetaten, über unsere Schuld ins Gespräch kommen mit unserem Vater im Himmel. Und weil es ihm so wichtig ist, gibt Jesus unserer Schuld einen sehr prominenten Platz. Und zwar in dem Gebet, was jeder Christ von klein auf kennt und bis zum Ende seines Lebens immer wieder betet und immer wieder betet. Denn unser Text in Matthäus 6, Vers 9 heißt es ja, betet ihr nun so. Also betet auf diese Art und Weise. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter und so fort. Und dann haben wir es sehr schnell, sehr plötzlich, trifft uns die Frage nach unserer Schuld. Jesus ist wichtig, dass wir darüber sprechen, denn er weiß, dass wenn wir uns treffen und wir jetzt einfach schöne Zeit miteinander haben, moralische Ansprachen feiern, ein bisschen Religiosität miteinander einüben, das kann maximal für einen kleinen Augenblick über unseren Seelenschmerz, den die Sünde ja verursacht, über unseren Seelenschmerz hinwegtäuschen. Aber einfach eine nette Zeremonie, du gehst raus und welchen Effekt hat diese Zeremonie, die du dann gefeiert hast, wenn du nicht wirklich zum Kern gekommen bist, zu dem, was jeden von uns belastet und umtreibt, jeden Einzelnen, links und rechts, die Person, die neben dir sitzt, hat mit dieser Sache zu schaffen. Jeder. Egal, ob dir jetzt deine eigene persönliche Schuld vor Augen ist oder das, was dir jemand anderes angetan hat. Schuld durchzieht, Sünde durchzieht unser ganzes Leben, jeden Tag. Und wir wissen aus unserer Erfahrung, denke ich, dass Gras nicht drüber wachsen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass Jesus es sehr pointiert auf den Punkt bringt, diesem Thema einen prominenten Platz in dem Vater unser gibt. Und somit die Sache mit unserer Schuld äußerst ernst nimmt. Jesus weiß, dass eine gute Miene zum bösen Spiel nicht reicht. Jesus weiß, dass wir eine echte Lösung für unser Versagen brauchen. Jesus möchte, dass wir eine echte Lösung für unsere Verzweiflung haben. Denn vergesst nicht, Sünde war der Grund, warum Jesus gekommen ist. Ist Jesus gekommen, um uns ein gutes Beispiel zu geben? Ja, auf jeden Fall. Er hat damit gezeigt, wie ein gerechter Mann vor Gottes Augen, in Gottes Furcht und mit Menschenliebe lebt. Er hat uns ein gutes Beispiel gegeben. Ja, es gibt viele Gründe, warum Jesus gekommen ist. Aber der Urgrund, warum Jesus gekommen ist, ist deine und meine Schuld. Das ist der Hauptgrund, warum Jesus überhaupt gekommen ist und so viel gepredigt hat und vor allem dann ans Kreuz gegangen ist und auch verstanden ist. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem Neutestamentler namens D.A. Carson, der das sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Wenn Gott angenommen hätte, dass unsere größte Not wirtschaftlicher Art sei, dann hätte er einen Ökonomen gesandt. Wenn er angenommen hätte, dass unsere größte Not im Bereich der Unterhaltung liegt, also im Entertainment, hätte er uns einen Komiker oder Künstler gesandt. Wenn Gott angenommen hätte, dass unsere größte Not die politische Stabilität ist, dann hätte er uns einen Politiker gesandt. Wenn er angenommen hätte, dass unsere größte Not unsere Gesundheit sei, dann hätte er uns einen Arzt gesandt. Doch er erkannte, dass unsere größte Not mit unserer Sünde und unserer Entfremdung von ihm, unserer tiefen Auflehnung, unserem Tod zu tun hatte. Und er sandte uns einen Erlöser. Jesus ist in allererster Linie unser Erlöser. Ist Jesus unser Arzt? Ja, auch. Wir beten um Heilung. Ist Jesus der, der alle Reichtümer hat und uns auch versorgen kann, Tag für Tag, unsere wirtschaftlichen Fragen, die wir auch haben, die uns umtreiben können? Kann er da auch Lösungen schaffen? Ja, durchaus. Hat Gott Humor? Durchaus. Auf jeden Fall hat Gott Humor. Gott ist ein Künstler und inspiriert uns auch in unseren Künsten. Gott gefällt es, wenn wir die Dinge, die wir tun, wenn wir sie in Exzellenz tun und nicht einfach so mal eben so machen. Hauptsache, ist gemacht. Nein, das, was Gott uns gibt an Fähigkeiten und Fertigkeiten, er hat Gefallen daran, wenn wir das in Exzellenz tun und es gut machen. Aber in allererster Linie, das, was wirklich ein Bedürfnis unsererseits ist, ist, dass wir einen Erlöser finden für unsere Sündenschuld. Und grundsätzlich gilt, das ist das, was wir am Vater unser nach Matthäus 6 erkennen können, nur derjenige, der seine Schuldigkeit erkannt hat, ist auch derjenige, der eine echte Offenbarung von Gottes Heiligkeit und von seiner Vaterschaft hat. Du kannst diese zwei Dinge nicht auseinander dividieren und dich nur auf eine Seite stellen. Denn du kannst das Vaterunser nicht trennen und auseinanderreißen und sagen, das nehme ich. Nein, Jesus bringt dir, bete so wie ein Kind, Vaterunser im Himmel. Und wenn du diesen Vater erkennst, dann wirst du auch erkennen, dass in deinem Leben es massive Probleme gibt. Und Jesus tut uns einen Gefallen, meine Lieben. Wir mögen dieses Thema nicht, wir möchten das gerne umschiffen, über angenehmere Dinge sprechen, aber es ist gut, dass er es adressiert. Jesus ist kein Sadist, weil er uns irgendwie ärgern möchte mit diesem Thema. Haben wir eben gerade gehört, Jesus ist unser Erlöser. Deswegen adressiert er auch das Thema. Weil Jesus nicht nur das Problem zeigt, sondern auch die Lösung im Petto hat. Versteht ihr? Er möchte ja da eine Lösung hineinbringen und nicht dich festnageln auf bezüglich deiner Sünde. Denn er ist gekommen, um sich für deine Sünde festnageln zu lassen. Deswegen ist ihm wichtig, hey, sei ehrlich, sei aufrichtig, wenn du deinem Vater im Himmel dich näherst. Denn ich habe eine Lösung parat für dieses Problem. Ich möchte, dass diese Last, dass du sie los wirst. Also wir haben hier, wie es die erste Überschrift zum Ausdruck bringt, wir brauchen eine doppelte Erkenntnis. Und zwar eine Erkenntnis, wie Gott ist. Eine Gotteserkenntnis, und in der Theologie hat man es immer genannt, und eine Selbsterkenntnis. Dass wir erkennen, Gott, wie bist du? Und wenn wir erkennen, wie Gott ist, dann erkennen wir, wie wir sind. Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis. Und das erklärt auch, warum immer wieder in der Gegenwart Gottes die Gläubigen der Bibel immer voller Entsetzen sind, immer voller Gottesfurcht und Ehrfurcht und teilweise sogar zu Boden geworfen werden, wenn sie mit diesem Gott zu tun haben, weil sie die Prinzipien des Vaterunsers, den heiligen Vater, den heiligen Gott erkennen und auch ihre eigene Schuldigkeit. Ich habe euch mal eine Übersicht zusammengestellt. Abraham, sieh doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Ich erkenne dich, ich erkenne mich. Elia, als er eine Gottesbegegnung hatte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel. Jesaja, weh mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Petrus, er fiel zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Johannes in der Offenbarung, in dieser Vision, die er vom Auferstandenen hat, er schreibt, ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Es ist eine doppelte Erkenntnis der Heiligkeit Gottes und meiner Schuldigkeit. Wahre Gotteserkenntnis geht immer Hand in Hand mit einer aufrichtigen Erkenntnis über meinen Herzenszustand. Wenn du nicht an den Punkt gekommen bist, dass du sagst, wenn Gott mir naht, könnte ich umfallen wie tot, dann kennst du diesen Vater im Himmel noch nicht. Noch nicht hinreichend. Woran liegt das? Johannes 16, Vers 8 hat Jesus uns vorbereitet. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, heißt es, wird er die Welt von Sünde überführen. Das ist unter anderem der Job des Heiligen Geistes, der mit der Heiligkeit Gottes im Schlepptau zu uns kommt und uns konfrontiert mit unserer Schuld, mit unserem Mangel, mit unserer Sündhaftigkeit. Wie das zusammenläuft, hat der berühmte Reformator Johannes Calvin in seinem berühmtesten Werk folgendermaßen zusammengefasst. Ich finde es sehr schön, wie er das formuliert. Wir empfinden unsere Unwissenheit, Eitelkeit, Armut, Schwachheit, unsere Bosheit und Verderbnis. Und so kommen wir zu der Erkenntnis, dass nur in dem Herrn das wahre Licht der Weisheit, wirkliche Kraft und Tugend, unermesslicher Reichtum an allem Gut und reine Gerechtigkeit zu finden ist. So bringt uns gerade unser Elend dahin, Gottes Güter zu betrachten. Und wir kommen erst dann dazu, uns ernstlich nach ihm auszustrecken, wenn wir angefangen haben, uns selber zu missfallen. Wer sich also selbst erkennt, der wird dadurch nicht nur angeregt, Gott zu suchen, sondern gewissermaßen mit der Hand geleitet, ihn zu finden. Er versucht, diesem Geheimnis, dieser doppelten Erkenntnis auf die Spur, auf die Schliche zu kommen. Gleich ganz zu Beginn seines großen Werkes Unterricht in der christlichen Religion, schöner Buchtitel, würden wir heute so nicht mehr wählen. Aber das ist so gleich auf den ersten Seiten. Wer Gott erkennt, kommt auch in diese Selbsterkenntnis. Was kommt zuerst? Kannst du gar nicht so richtig sagen, aber wer Gott begegnet, begegnet sich auch ein Stück weit selbst. Und das sehen wir, dass das Vaterunser diese Seite der Erkenntnis nicht ausspart. Derselbe Gott, den wir im Gebet kindlich als Vater ansprechen und auch heiligen, ist es auch, den wir im Gebet unsere Schuld bekennen. Mit dem Verlangen, dass die erdrückende Schuld beseitigt und unser Herz, was uns so oft verurteilt und verdammt, endlich zur Ruhe gebracht wird. Das ist das Ziel, dass unser Herz zur Ruhe kommt beim Vater im Himmel. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause. Wir werden gleich zum zweiten Punkt kommen. Ich bitte, dass Conny kurz nach vorne kommt. Conny verbindet da etwas ganz Bestimmtes und ich würde dich bitten, dass du uns ganz kurz berichtest, was so deine Erfahrungen mit dem Vaterunser sind.
Waldemar predigt über das Vaterunser und die Sätze: Vergib mir meine Schuld, wie ich auch vergebe meinen Schuldigern. Und ich gebe euch heute ein Zeugnis von der Herrlichkeit Gottes und warum diese Worte ein großes Fundament in meiner kleinen Firma sind. Wie die meisten von euch wissen, betreue ich Senioren, darunter viele Demenzerkrankte. Das Wichtigste neben der Versorgung ist für mich und meine Mitarbeiterinnen, dass wir ihnen Gott und seine Liebe und Vergebung nahebringen. Nun ist es nicht so einfach bei Demenzerkrankten, da diese Menschen selten bei klarem Verstand sind. Ich fragte Gott, was soll ich tun, was soll ich sagen? Jesus, du weißt, dass sie manchmal nur wenige Augenblicke klar sind. Wo soll ich anfangen zu erzählen? Bei Moses? Beim Kreuz? Ich bekam folgende Antwort von unserem Herrn. Die Menschen in diesem Alter kennen alle das Vaterunser. Die wichtigsten Sätze für sie sind: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und vergib mir meine Schuld, wie ich auch vergebe meinen Schuldigern. Und er sagte mir noch: Bitte um einen klaren Moment und dass ihr alleine seid und bleibe währenddessen ständig im Gebet mit mir. Ich möchte ein ganz kurzes Beispiel sagen. Ich habe eine Sterbende begleitet im Krankenhaus. Ich wurde angerufen, ob ich sie validieren kann, weil sie wurde in 5 Wochen 8-mal operiert und mit jeder Vollnarkose war die Demenz schlimmer. Und dann wurde ich gefragt, ob ich eben im Krankenhaus sie begleiten kann. Und wie ich denn das Zimmer betrat, habe ich so gedacht, diese Frau wird nicht mehr lange leben. Und ich habe Gott gebeten: Jesus, du musst jetzt einen klaren Moment schenken und du musst jetzt auch schenken, dass wir alleine sind. Und in dem Moment sagte die Bettnachbarin: Ich gehe jetzt mal ein bisschen raus, ich brauche ein bisschen frische Luft. Und diese Frau lag dann da fixiert, weil sie alle Drähte und Kabel rausziehen wollte. Ja, und sie schrie mich an: Hilf mir. Und dann habe ich so gebetet: Gott, du musst jetzt wirklich einen klaren Moment schenken. Und du merktest dann, wie der Blick sich veränderte und sie klar war und sie sagte nochmal: Hilf mir. Und ich habe gesagt: Ich kann dir keine Spritze und keine Tabletten geben, aber ich kann mit dir beten. Und dann habe ich das gemacht, was Gott mir gesagt hat. Ich habe mit ihr das Vaterunser gebetet und so die ersten Sätze, die Anbetung. Und dann kam: Und vergib mir meine Schuld. Und sie wurde wütend und ich bin nicht schuldig und ich habe niemandem was getan und sowas. Und ich versuche dann im Geist wirklich mit dem Heiligen Geist in Verbindung zu bleiben und sagen: Herr Jesus, du kannst es jetzt schenken, dass sie Ja sagt zu dir und dass sie um ihre Schuld vergibt. Und so nach einigen Minuten war das dann auch so, nach einigen Kämpfen, dass sie dann so ganz ruhig sagte: Und vergib mir meine Schuld. Und dann kam natürlich der schlimmere Satz: Und vergebe meinen Schuldigern. Ich habe gedacht, die kommt jetzt raus aus dem Bett, beißt mir das Ohr ab oder ich weiß auch nicht so genau. Es war ganz fürchterlich und es war für mich so zerreißend, dass ich mir gesagt habe: Herr, du siehst, dass hier ein Kampf stattfindet. Du konntest wirklich das spüren, dass da jetzt Welten zusammenknallen in diesem Zimmer. Und ich habe immer weiter gebetet: Herr, bitte erlöse sie. Und dann kam auch nach einigen Minuten herausgeschrien: Und vergib mir meine Schuld und vergebe meinen Schuldigern. Und sie wurde ganz ruhig und sagte: Ist jetzt alles gut? Und dann sage ich: Ja, jetzt ist alles gut. Sie wurde dann ganz ruhig und dann merkte ich, wie sich das wieder veränderte, dass sie wieder in ihre Demenz fiel. Ich habe sie noch eine Zeit lang gestreichelt und gehalten und bin dann gegangen. Wenige Stunden später starb sie und der Sohn rief mich an und sagte: Frau Krüger, stellen Sie sich vor, sie ist ganz friedlich gestorben. Und ich fand das so groß, wie Gott in diesen Minuten noch manchmal hilft. Ich könnte jetzt noch eine ganze Stunde erzählen von dem, was ich mit meinen Dementen erlebe und wie sie manchmal nur wenige Stunden vorher sich zu Gott bekehren. Und ich möchte einfach Gottes Herrlichkeit sagen, ich muss nicht bei Moses anfangen. Ich muss nur diese Anbetung und vergib mir meine Schuld und diese Vergebung der Schuld und dass ich auch meinen Schuldigern vergebe, dass sie dann wirklich friedlich sterben. Das ist, ja, das finde ich so groß.
Dankeschön, Conny. Vielen Dank. Ja, ich finde, in dem Zeugnis wird sehr, sehr stark deutlich, das, was ich hier versucht habe, deutlich zu machen. Wie, du hast es als Anbetung Gottes umschrieben, ja, die Heiligkeit Gottes. Ja. Dein Name werde geheiligt, dass die Heiligkeit Gottes, die Gotteserkenntnis, etwas von uns abverlangt. Und Conny hat der Frau nicht den Gefallen getan, es wäre nämlich kein Gefallen, diesen Schritt der Selbsterkenntnis zu umgehen, zu umschiffen.
und Gras drüber wachsen zu lassen. Denn darüber wächst kein Gras. Es ist Gott wichtig. Wir kommen zum zweiten Punkt. Wir verletzen unsere Pflichten. Die Frage ist, wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld und wir in der Gotteserkenntnis auch eine Selbsterkenntnis haben, was erkennen wir da eigentlich? Was erkennen wir konkret? Der Begriff, den wir finden, Schuld, habe ich euch mal auf die Folie geschrieben, kann man auch übersetzen mit Schuldigkeit oder nicht erfüllte Verpflichtungen oder Pflichtverletzungen. Ich muss sagen, dass mir das in der Beschäftigung mit dem Text was Neues war. Ich habe mit Schuld nicht so sehr eine Schuldigkeit im Sinne einer Pflicht gleichgesetzt, sondern eher mit den klassischen Begriffen der Verfehlung und der Sünde, ja, also der Missetat, sondern der Begriff der Schuld meint ganz explizit, dass das, was du hättest tun sollen, was du hättest tun müssen, nicht getan hast. Du bist es schuldig geblieben, das zu tun. Okay, wie kommt es, dass wir überhaupt als Menschen in eine Schuldigkeit, in eine Pflichtverletzung kommen? Der Grund ist eigentlich recht simpel. Wir als Menschen sind, jeder von uns, nicht in einen luftleeren Raum der Beliebigkeit gestellt worden, sondern wir wurden in Gottes Schöpfung eingesetzt und als Ebenbilder Gottes privilegiert. Wir sind die Geschöpfe in der Schöpfung, die privilegiert sind als Ebenbilder Gottes. Und diese Privilegien gehen mit Rechten und Pflichten einher. Das ist eigentlich Standard. Wenn du privilegiert bist, auf fast egal welcher Ebene, hast du besondere Rechte, aber auch besondere Pflichten. Das kennen wir auch aus unserem Alltag. Wenn ich Vater werde und ich habe das Privileg, Vater zu sein, dann habe ich damit auch gewisse Rechte. Ich habe Kinder, die ich knuddeln darf. Und wenn ich jetzt die umarmen will, dann umarme ich sie. Aber jeder Vater und Mutter weiß, dieses Recht, ein Kind zu haben, kommt mit ganz vielen Pflichten auch einher. Ich habe für dieses Kind zu sorgen. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, du bist nicht mehr mein Kind. An dir schaue ich vorüber. Das bleibt mein Kind. Diese Beziehung bleibt. Auch wenn du in eine Verantwortungsposition kommst, meinetwegen im Betrieb, du wirst befördert, hast ein Privileg, meinetwegen Abteilungsleiter zu sein, dann kriegst du mehr Geld, du kriegst mehr Ansehen, aber du hast auch mehr Pflichten. Gemeintlich das Gleiche. Glaub mir, Ältester zu sein in einer Gemeinde ist ein Riesenprivileg. Man hat gewisse Rechte und gewisse Vorzüge, aber man hat auch massive Pflichten, die einem auch immer auf der Spur sind oder hinterher sind. Also Rechte und auch Pflichten gehen damit einher. Und die Kategorie der Pflicht, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mir dann selber zuhöre, komme ich mir vor wie ein alter Typ. Ich habe das Gefühl, dass die Kategorie der Pflicht für unsere heutige Zeit mindestens suspekt ist, Pflichten zu haben, von Pflichten zu sprechen, weil wir ja alle so unglaublich frei sein wollen. Und auch im Christlichen macht das keinen Halt. Pflichten, hallo, ich bin zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Was erzählst du mir von Pflichten? Sollten unsere Beziehungen sowohl zu Gott als auch zu unseren Mitmenschen nicht vielmehr von Liebe geprägt sein als von Pflicht? Merkt ihr, was gemacht wird? Es wird ein Gegensatz aufgebaut zwischen Liebe und Pflicht. Nur die Frage ist, sind diese Kategorien wirklich unversöhnliche Gegensätze? Ich sage nein. In 1. Johannes 3, Vers 16 lesen wir, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns, also Christus, sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Allein in diesem Vers siehst du, Jesus tut etwas aus Liebe. Und dann formuliert Johannes ganz interessant, auch wir sind schuldig, dies zu tun. Also wie zu handeln? Aus Liebe. Interessant ist, bleiben wir mal bei Christus stehen, dass er etwas aus Liebe, aus reiner Liebe tut. In Hebräer 2, Vers 17 lesen wir Folgendes. Daher, gleicher Begriff, daher musste er, also Christus, in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hoherpriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Oben haben wir die Sündenvergebung durch Christus. Unten haben wir die Sündenvergebung durch Christus im 1. Johannes und im Hebräerbrief. Oben heißt es, Christus tat das aus Liebe. Und unten schreibt der Hebräerbrief, dass Jesus, es war notwendig. Es ist der gleiche Begriff der Schuldigkeit, der Notwendigkeit, der Verpflichtung. Gott, das ist krass, wie du das in deine Theologie einarbeitest. Ich habe keine Ahnung, aber für Jesus galt sein Menschwerden und sich für uns aufopfern als Pflicht. Versteht ihr? Das ist krass. Wir sind seine Geschöpfe und er fühlt sich zu seinen Geschöpfen verpflichtet. Ist das eine reine Pflichttat, die nichts mit Liebe zu tun hat? Nee. Unsere Texte zeigen, dass Jesus aus Liebe handelt und aus einer Einstellung der Verpflichtung. Diese Dinge gehören zusammen und sollten uns nicht erschrecken als Christen, wenn wir von Pflichten reden oder wenn wir Pflichten im Neuen Testament lesen. Ich habe euch mal eine Auflistung gegeben, wo überall das Wort der Schuldigkeit oder der Verpflichtung aufkommt. Also das Wort, was wir in Matthäus 6 im Vaterunser lesen, wo wir es im Neuen Testament lesen und was unsere Schuldigkeit als Christen ist im Neuen Testament. In der Auflistung seht ihr es. Wir sind schuldig, einander zu dienen, liebevoll miteinander umzugehen, unser Leben für Geschwister aufzuopfern, die Schwächen der Schwachen auszuhalten, als Ehepartner sich nicht dem anderen Ehepartner zu entziehen, als Ehemänner die Ehefrau zu lieben, Obrigkeiten, also Regierung, zu achten und zu ehren. Wir sind schuldig, so zu leben wie Jesus und Gastfreundschaft gegenüber Fremden zu üben. Das ist unsere Pflicht, das ist unsere Schuldigkeit, die wir aus Liebe tun sollen. Und aufgrund der Verletzung von solchen Pflichten, vergib uns unsere Verpflichtungen, die wir nicht eingegangen sind, ja? Aufgrund unserer Verletzung von solchen Pflichten machen wir uns wirklich schuldig. Und so wie es Paulus formuliert, wir erlangen nicht die Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hatte. Wir ermangeln der Herrlichkeit, die Gott für uns bestimmt hat. So beschreibt es in Römer 3. Also, das ist die eine Seite, dass jeder von uns einzeln persönlich für sich individuelle Schuldigkeiten hat. Aber unser Gebet deutet auch auf eine Ebene, die uns vielleicht nicht so klar ist oder auch bewusst ist, wenn wir das Vaterunser beten. Wir beten ja, dass unsere Schuld vergeben werden soll. Also in diesem Wort unsere Schuld ist ein Wink, hallo, es gibt nicht nur individuelle persönliche Schuld, sondern es gibt auch gemeinschaftliche Schuld, kooperative Schuldigkeiten. Ich möchte dazu ein Zitat euch vorlesen von Philip Ryken, einem Bibellehrer. Während jeder Christ seine persönlichen Sünden bekennen muss, sind andere Sünden gemeinschaftliche Sünden. Sie werden von Nationen, Städten, Kirchen oder Familien begangen. Sie sind möglicherweise nicht irgendjemandes Schuld im Besonderen, aber im Allgemeinen sind sie jedermanns Schuld. Gott macht uns darum verantwortlich, nicht nur für unsere individuellen Sünden, sondern auch für die Sünden unserer Gruppierung. Deshalb haben so viele der großen Helden des Alten Testaments, zum Beispiel Daniel und Esra, die Sünden der gesamten Nation bekannt. Es ist tatsächlich krass, wenn man in diese Gebete der alttestamentlichen Gläubigen geht und schaut, wie sie beten. Warum betest du, Daniel, für etwas, wo du selber ja gar nichts falsch gemacht hast. Aber er sieht, dass es eine gemeinschaftliche Schuld gibt. Wir hatten vor einigen Wochen hier auch über das Thema der Abtreibung gesprochen. Ihr könnt euch erinnern. Als Beispiel für gemeinschaftliche Schuld. Dass wenn ich dieser, ich nenne das die Kultur des Todes, die in unser Land Einzug hält, dass an allen Stellen das Leben des Menschen immer geringer geachtet wird. Wenn wir als Menschen, als Bürger dieses Landes nicht aufstehen, dann sind wir Mittäter. Und es gibt eine kollektive Schuld, die wir ansammeln als Nation und das auch tun können als kleinere Gruppierung. Nehmen wir mal hier diese Gemeinde. Was? Nicht nur die anderen Gemeinden in Emmendingen machen sich schuldig. Stellt euch vor. Sondern die Christusgemeinde am Sportfeld 2 hat auch das Potenzial, sich schuldig zu machen. Das sei ferne. Das betrifft doch nicht uns. Doch! In unserem Miteinander gibt es auch schwere Verfehlungen, die Gott missfallen, die Gott nicht gut heißt. Und so hat der Leib Christi, also die Kirche, die Gemeinde, zu allen Zeiten oft genug nur halbherzig die Aufgabe, die Jesus gegeben hat, erfüllt. Es wurden und werden bis heute. Und wir müssen uns selber prüfen, ob wir da drin sind. Es werden Spannungen und Spaltungen herbeigeführt, Feindseligkeiten gepflegt, die Evangelisation oder Weltmission vernachlässigt, die Armen übergangen. Es wird nur träge Licht in die Dunkelheit gebracht. Es werden Leichen im Keller versteckt. Und es stinkt und jeder riecht's. Aber wir haben uns dran gewöhnt. Kennt ihr das, wenn man in Wohnungen reingeht, wo schon länger nicht gelüftet wurde? Du kommst rein so, boah, schnell raus. Aber wenn du selber drin bist, seit Tagen, und dich nicht getraut hast, dein Fenster zu öffnen, merkst du gar nicht. Bist vielleicht ein bisschen müde, ein bisschen schlapp. Ich weiß gar nicht warum, weshalb. Alles ist so irgendwie wie eine Made im Speck, so boah. Und kommt jemand von außen und denkt, boah, Alter, dein Ernst? Meine Lieben, Stolz, Neid, Vorurteile, Gier, Habsucht macht vor unseren Kirchentüren keinen Halt. Darum sagt richtigerweise der Philip Ryken weiter, in der Regel kommt der Heilige Geist nicht in seiner wiederbelebenden Macht, bis eine Gemeinde ihre Sünden als Gemeinde bekennt. Noch einmal. In der Regel kommt der Heilige Geist nicht in seiner wiederbelebenden Macht, bis eine Gemeinde ihre Sünden als Gemeinde bekennt. Und da sind wir gefragt, zu prüfen, wo machen wir uns als Gemeinde hier in Emmendingen schuldig? Um Vergebung zu bekommen. Ja, deswegen müssen wir das reflektieren und den Herrn fragen, Herr, wo? Und wenn wir es erkennen, brauchen wir eine gemeinschaftliche Hinwendung zu unserem Vater im Himmel, um ihn zu bitten, unsere Schuld, vergib uns, unsere gemeinschaftliche Schuld. Da geht es nicht dann darum, wer war jetzt hier der Auslöser? Na, das sind unter Umständen wir alle. Und das ist ein Prinzip, meine Lieben, was wir auch in Offenbarung 3, lass uns da ganz kurz reinspringen, bevor wir weitergehen, in Offenbarung 3 lesen, wo Jesus als der Auferstandene zu einer Gemeinde in Laodicea Folgendes sagt. Offenbarung 3, Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt und noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, also zu nichts nütze, ja, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weiter in Vers 19. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Wer? Wer? Die Gemeinde. Laodicea. Emmendingen? Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist herrlich, welche Perspektive Jesus gibt. Wir müssten das mal eingehender studieren, dass wir auf dem Thron sitzen sollen, wo Jesus jetzt gerade sitzt. Wow! Buße, ihr habt Schuld, aber das ist die Perspektive. Dahin, ab in die Heiligkeit, ab in die Herrlichkeit, aber bittet um Vergebung als Kollektiv. Also der persönlichen und gemeinschaftlichen Schuld, beidem muss begegnet werden. Und wie der Begriff auch schon im Griechischen jedem Leser dargelegt hat, wenn er von der Schuldigkeit gesprochen hat, wusste jeder, der das gelesen hat, okay, diese Rechnung muss beglichen werden. Hier ist ein Preis zu zahlen. Denn tatsächlich wurde dieser Begriff genau dafür verwendet. Wenn du finanzielle Schulden hattest, Matthäus 18 aus der Lesung, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, wenn du finanzielle Schulden hast, dann sind sie zu begleichen. Und diesen Begriff verwendet Jesus in der Beziehung zu Gott, die wir haben. Unsere Schuld, vergib uns. Die Schulden müssen beglichen werden. Und deswegen wundert es nicht, meine Lieben, wenn in Kolosser 2, Vers 14 Folgendes steht. Den Schuldschein, herrlich, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nichts mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist die frohe Botschaft. Das wäre jetzt ein Moment zum Halleluja und preist den Herrn dafür, ja? Das ist der, einige machen mit, das ist gut. Dieser Schuldschein ist ausgestellt. Und er trägt unseren Namen. Aber er wurde ans Kreuz geheftet. Deswegen, das ist das, was ich eingangs sagte, deswegen thematisiert Jesus dieses Thema. Weil er erstens Realist ist und zweitens voller Erbarmen und möchte dich erlösen, erretten und vergeben. Dass du davon frei wirst, von dieser Last. Gott kann uns vollständig vergeben, weil Jesus den Preis für die Schulden gezahlt hat. Er hat es auf sich genommen, sodass wir keine weitere Beschuldigung oder Verurteilung zu befürchten haben. Epheser 1, Vers 7. Weil das so eine wichtige Wahrheit ist, müssen wir es uns auf der Zunge zergehen lassen. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Und weil das so endgültig ist, kann Paulus sagen in Römer 8, 33 bis 34. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der da verdammt? Mal bis hierhin. Wer ist da, der Anklage erheben kann noch? Wer kann da noch verdammt? Nix. Nix. Jesus hat den Schuldschein ans Kreuz genagelt für dich und für mich. Keine Anklage. Nix. Das ist eine... Wir sprechen hier gerade über die wunderbare Wahrheit der Rechtfertigung, meine Lieben. Altes Wort. Ich weiß, bitte noch nicht einschlafen, wenn ihr diesen Begriff hört. Von der Gerechtmachung des Menschen. Von der Rechtfertigung. In der Rechtfertigung erklärt Gott ausdrücklich, dass wir vor ihm gerecht sind, dass wir keine Strafe für unsere Sünden zu bezahlen haben. Und darin sind inbegriffen vergangene, gegenwärtige und zukünftige Sünden und Schuldigkeiten. Wer im Glauben sich an Jesus Christus wendet, wird ein für alle Mal gerecht gesprochen vor Gott und weiß, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft ist in der Hand Jesu Christi. Ich bin in seine Hand gezeichnet, so wie es die Propheten gesagt haben. Mein Name steht hier. Der Schuldschein ist nicht mehr vorhanden. Der ist auf Golgatha. Kannst du in der Zeit zurückreisen und da nachlesen, was mit meiner Schuldigkeit passiert ist. Und deswegen kann Paulus in Römer 8, Vers 1 sagen, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nix. Gar nichts. Null niente nada. Aber jetzt stellt sich folgende Frage. Wenn unsere Vergebung durch die Rechtfertigung, durch diesen gerichtlichen Rechtsspruch, frei, du bist frei, wenn das erfolgt ist, warum müssen wir dann noch das Vaterunser beten? Hey, uns wurde vergeben, haben wir gerade alle mit Amen, jawohl, super, Römer 8 und so. Warum beten wir dann noch das Vaterunser, vergib uns unsere Schuld? Wurden sie nicht vergeben? Haben wir nicht eben gerade davon gesprochen? Wer ist da der Anklagt? Wer ist da der verdammt? Ich bin frei. Mir ist vergeben. Ist dir vergeben als Christ? Ja, mir ist vergeben. Ich stehe hier als einer, der dem vergeben wurde. Muss ich jetzt noch das Vaterunser beten? Das ist eine heiße Frage. Es gibt nämlich so manchen Christen, ich kenne selber welche, die aus Überzeugung sagen, das Vaterunser ist nicht für Christen geschrieben. Wir beten dieses Vaterunser nicht, weil es die Wahrheit schmälert, dass uns vergeben wurde. Was betest du um Vergebung? Du hast die Vergebung. Merkst du die Spannung? Also habe ich jetzt die Vergebung? Und so wurde mir gesagt, wenn ich sündige, dann gehe ich nicht zum Vater im Himmel und bitte um Vergebung, sondern wenn ich sündige, dann proklamiere ich meinen gerechten Stand, den ich in Christus habe. Okay, ja, dachte ich, das ist eine Herausforderung. Was ist denn damit gemeint? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe so diesen Impuls zu sagen, dass man sich darauf nochmal neu beruft, wer wir in Christus sind. Nur muss ich sagen, von der Dynamik ist es irgendwie nicht angemessen der Situation, dass wenn ich in Sünde falle, dass meine Reaktion zu Gott ist, ich bin gerecht in Christus. Ja, es ist richtig. Meine Rechtfertigung wird mir nicht geklaut durch meine Sünde, die ich morgen tue. Glaubst du das? Ja? Also, das ist mein Glaubensbekenntnis. Meine Sünde, die ich morgen tue. Und du kannst Gift draufnehmen, dass ich sie tun werde, weil ich nicht perfekt bin. Wird nicht meine Rechtfertigung, die ich jetzt habe, klauen. Aber wenn ich in Sünde falle zu Gott, hallo, ich bin gerecht in Christus, erscheint mir nicht so die angemessene Dynamik, wenn ich mit meinem geliebten Vater im Himmel kommunizieren möchte. Denn selbst wenn ich weiß, alles ist mir vergeben, werde ich dennoch in einer demütigen Haltung zu ihm wiederkommen und sagen, Herr, das belastet mich. Ich weiß, dass mir vergeben wurde für alle Zeiten, aber das belastet mich dennoch. Und achtet mal drauf, die Bitte der Vergebung kommt dir direkt, und das ist spannend, direkt hinter unserem Grundbedürfnis des täglichen Brotes. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld. Ich glaube, wir brauchen täglich Gottes Geben und Vergeben. Gottes Geben und Vergeben. Auch wenn wir durch unseren Glauben an Jesus unsere Rechtfertigung nicht aufs Spiel setzen können, hat, meine Lieben, Sünde das Potenzial, die Gemeinschaft zu unserem geliebten Vater im Himmel zu beeinträchtigen und zu mindern. Ich habe meiner Frau ein Versprechen gemacht, oder? Also nicht heute Morgen, sondern als wir geheiratet haben. Einige haben so die Idee, ich verstehe das, glaube ich, man muss jeden Tag sich für den Partner entscheiden. So modernes Denken irgendwie. Ich halte davon nicht so viel. Ich habe mich einmal entschieden und ich muss mich morgen nicht entscheiden. Ich habe mich entschieden. Ich werde mich morgen nicht neu entscheiden, weil die Entscheidung steht fest. Wir sind in einen Bund gegangen. Ja. So, was ist, wenn meine Frau, das passiert natürlich nie von ihrer Seite, sondern immer nur von mir, aber nehmen wir mal an, meine Frau würde sich an mir versündigen. Ich habe ihr versprochen, dass ich bei ihr bin, oder? Und dass ich bei ihr bleibe. Dass meine Treue unverbrüchlich ist. Dass sie nicht gebrochen wird. Auch wenn sie sich gegen mich versündigt. Auch wenn sie mich angeht. Ich bleibe bei ihr, das ist mein Versprechen. Ich muss mich dazu nicht neu entscheiden. Ich bleibe bei ihr. Und dennoch werde ich, wenn meine Frau zu mir kommt, wird sie nicht sagen, und ich weiß, dass du am 23. August 2008, der Mann kennt das Datum, ne?
dass du mir das Versprechen gegeben hast, dass du treu bist und du mir vergibst. Ja, ist richtig, Frau. Nur ist das jetzt die richtige Dynamik, miteinander zu sprechen? Ich glaube nicht. Sicherlich hast du eine Wahrheit erkannt und zitierst sie gerade richtig, dass ich dir versprochen habe, immer zu vergeben. Aber ich glaube, um die Beziehung wiederherzustellen, den Konflikt, diesen Unmut, der da ist, zu beseitigen, da brauchen wir auch eine andere Dynamik. Und da werde ich natürlich, wenn ich mich versündige, vergib mir. Ich rätsel nicht, wird sie mir vergeben oder nicht? Ich weiß es. Ich weiß es. Wenn ich es bei meiner Frau schon sagen kann, wie viel mehr bei meinem Vater im Himmel? Ich komme nicht mit Rätselraten, wird er mir das sagen? Ich weiß es, aber dennoch komme ich. Weil ich weiß, dass ich Sünde auf mich geladen habe. Und der Weg der Buße oder Vergebung, mein Lieben, das ist wichtig, wenn du nichts behältst, sondern das. Der Weg der Buße und Vergebung stellt unsere Beziehung wieder her. Die Vergebung, die Jesus am Kreuz bereits für uns erwirkt hat, findet täglich eine neue, frische und aktuelle Anwendung auf unsere derzeitige Situation. Das, was für alle Ewigkeit gilt, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, die Vergebung unserer Schuld, findet heute eine frische und aktuelle Anwendung auf meine jetzige Situation. Dass mein Herr mir dann, auch das vergebe ich dir heute auf der Grundlage, was Jesus für dich getan hat. Deswegen ist es gut und richtig, dieses Gebet zu beten als Christ. Und wir werden noch ganz kurz, weil ihr so viel Kraft habt, in 1. Johannes 1 hineinschauen, wo es nochmal untermauert wird. Wenn wir sagen, und meine Lieben, Johannes schreibt hier nicht zu Menschen, die Jesus noch nicht kennt. Er spricht hier zu seinen Kindern, also zu seinen sozusagen zu seiner Gemeinde, zu denen, die er lieb hat, die mit ihm im Glauben vereint sind, die Jesus kennen, schreibt er, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Okay, ist klar, reinigt uns von jeder Sünde. Johannes ist noch nicht fertig. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, also Vater unser beten zum Beispiel, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Meine Kinder, und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Also die tägliche Vergebung ist keine Theorie, sondern ist etwas, was sich in unserem Alltag vollziehen muss. Wir werden an dieser Stelle einen Break machen und das in der nächsten Woche werden wir uns mit dem Thema vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern widmen.